Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Hallo, hallo zum Pottwart im Mai. Wir haben irgendwas so wie Sommer gehabt, einen Tag. Und jetzt regnet es wieder. Und 96, da regnet sowieso die ganze Zeit, also sportlich jedenfalls. Aber neben dem Platz tut sich was, das eine oder andere. Es begrüßen euch der Bruno, der Tite und der Uwe. Hallo miteinander.
Ja, hallo in die Runde.
Hallo zusammen.
Ja, sag doch mal, Jan Zimmermann wird neuer Trainer bei Hannover 96. Den hatten wir eigentlich schon woanders gesehen, nämlich beim HSV, wo jetzt Horst Rubisch die Hamburger in neue Dimensionen führt. Zurück zu alten Glanz, 5-2 haben sie gerade gewonnen und so weiter und so fort. Aber wir haben Jan Zimmermann. Wie kommt das? Warum ist der nicht beim HSV?
Einspruch, das sind Fakten. Jetzt reden wir von Fakten. Erstmal, Jan Zimmermann wird neuer Cheftrainer bei Hannover 96. Aber wir haben ja Gerüchte.
Du willst nicht Fakten, du willst Gerüchte?
Erstmal Gerüchte, ganz genau. Nämlich neuer Sportdirektor bei Hannover 96 könnte unter Umständen, so munkelt es das Internet, Jochen Kienz werden. Der Jochen Kienz. Kennt ihr?
Joe Ibiza jetzt.
Genau, Joe Ibiza, nennt er sich auch.
Wie heißt der?
Joe Ibiza oder auch in Fachkreisen, der war Verteidiger, Knochenjochen.
Moment, erst nochmal ganz von vorne. Also ein Typ, der Joe Ibiza genannt wird, soll Manager bei 96 werden und Martin Kind weiß davon.
Oder ja, der was? Heißt ja nicht nur Joe Ibiza, der heißt ja auch Knochenjochen. Ich meine, das qualifiziert ihn doch, oder?
Ich bin gerade
sprachlos. Ist nur ein Gerücht, ne? Nicht nervös werden.
Aber hast du das irgendwo gelesen, oder
was? Das kann man nachlesen im Internet, ja, ne? Und die Rhein-Neckar-Zeitung hat das dann wohl auch schon aufgeschrieben.
Aha.
Ist mir heute zu Ohren gekommen und zu Augen.
Wo spielt der?
Der spielt jetzt gar nicht mehr. Der ist jetzt sportlicher Leiter bei Waldhof Mannheim.
Und warum wird der Joe Ibiza genannt?
Ja, warum wird der Joe Ibiza genannt? Der ist halt so ein Joe und hat auf Ibiza gelebt, ne?
Ja.
Ist ein Model, der modelt nebenbei.
Der sieht fantastisch aus, glaube ich einfach. Also der sah mal fantastisch aus oder vielleicht tut das immer noch. Also
seine Gegner sehen aber nicht mehr fantastisch aus, deshalb Knochenjochen.
Also mal ganz kurz, Martin Kind, also der Martin Kind, den wir kennen, ja, der auf so Typen wie Kenan Kocak steht, also ordentliche Frisur, eher aufgeräumte Typen. Dieser Martin Kind, der möchte jetzt einen Menschen holen, der mal gemodelt hat und Knochenjochen genannt wird, aber weil er gemodelt hat auf Ibiza, Joe Ibiza genannt wird.
Mhm, genau, ja. Das ist gut zusammengefasst, danke.
Ja, es hat auch ein bisschen was von Weltstar-Faktor, den er hat. Der hat mal beim Hamburger SV gespielt. Mhm. Und da gab es irgendein internationales Match und da ist er auf Zinedine Zidane getroffen und dann, er hat ihn auch getroffen und dann hat Zinedine Zidane dem Knochenjochen eine Beule an den Kopf verpasst, nämlich mit einem Dänemann, wie man im Rheinland so schön sagt.
Also hat der Zidane da geübt, kann das sein? Die Kopfnuss?
Ja, der hat dann bei der WM hat er dann den Kopf nicht getroffen, sondern irgendwie den Milz. Materazzi-Milz.
Aber das war schon so eine Übung da wahrscheinlich, ne, gegen den Knochenjochen.
Das heißt, Knochenjochen ist im Gespräch. Weiß ja. Zuber denn davon, dass Knochenjochen im Gespräch ist?
Nee, aber Kind will ihm das dann schon mitteilen, genau wie er das bei, und da sind wir wieder beim Thema, bei Jan Zimmermann gesagt hat, dass der jetzt verpflichtet ist und dass die beiden ja wahrscheinlich so glaubt es zumindest Martin Kind, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Hat er ihm gesagt, als er ihn bereits verpflichtet hat?
Ja, da wusste schon die ganze Welt.
Mhm. Das ist alles sehr interessant, würde ich sagen. Tite, du bist ja relativ nah an der Mannschaft. Erzähl doch mal, jetzt nicht in 30 Sekunden wie beim letzten Mal, aber vielleicht in einer Minute mal kurz diesen Krimi, warum Jan Zimmermann jetzt nicht beim HSV ist, sondern bei Hannover 96.
Das geht in einer Minute nicht. Ich versuche es aber in zwei Minuten
hinzubekommen. Sehr gut. Ist es spannend? Sonst eine Minute.
Es ist relativ spannend, weil Jan Zimmermann sich eigentlich einig war mit Horst Rubesch und dem HSV. Was beide nicht vorhergesehen haben, ist, dass der HSV ganz offensichtlich beschlossen hatte, also die erste Mannschaft zumindest nur noch zu verlieren und Horst Rubesch dann die Profimannschaft übernehmen sollte. Das heißt, Horst Rubesch hatte nicht mehr so den Fokus auf Jan Zimmermann, der die U19 und den ganzen Talenteschuppen da übernehmen sollte. Der HSV hat Besseres zu tun, nämlich noch auf das Wunder zu hoffen. Das Wunder heißt Horst Rubesch und jetzt hieß dann nicht mehr Jan Zimmermann. Und Zimmermann wollte diese Aufgabe wahrnehmen, es war alles unterschriftsreif, aber unterschrieben wurde nichts. Und da ist Martin Kind offenbar zum richtigen Zeitpunkt auf die Idee gekommen, Jan Zimmermann anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, kommen Sie mal vorbei, wir reden mal über Hannover 96. Und da konnte Jan Zimmermann dann nicht widerstehen.
Mich würde interessieren, lief das parallel mit Steffen Baumgart und mit Jan Zimmermann oder war das eine zeitliche Abfolge?
Das lief parallel tatsächlich. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass Martin Kind geahnt hat oder gedacht hat, Steffen Baumgart sagt ihm ab. Und bevor jemand Martin Kind absagt, sagt Martin Kind jemand anderem zu.
Niemand sagt Martin Kind ab.
Das ist in der Tat schwierig. Also da nochmal ins Geschäft zu kommen mit Martin Kind, wenn jemand ihm absagt. Es gab mal so ein Beispiel mit Schmedes, dem Manager von Osnabrück. Da den wollte man haben, ich weiß es gar nicht mehr, zwischen welchen Managern das war, aber der hat dann, da wurde eine Absage bekannt, in irgendeiner Zeitung, in Osnabrück vermutlich. Und da war Martin Kind richtig sauer und hat dann nachher gesagt, also mit dem Schmedes, da machen wir nichts mehr. Das geht so nicht.
Ist es grundsätzlich so, du kennst den Zimmermann ja so ein bisschen, dass der für Hannover 96 alles ausgeschlagen hätte? Jedenfalls das, was jetzt im Raum stand?
Nein, hätte er nicht. Also er hat ja die Möglichkeit, beim HSV zu arbeiten und er hat ja auch da schon eigentlich zugesagt. Er hat gesagt, wir können unterschreiben. Und das war in dem Moment, bevor er mit Martin Kind gesprochen hatte, war das für ihn auch die erste Option. Jetzt muss sich in dem Gespräch irgendwas ergeben haben, dass Martin Kind gesagt hat, sie bekommen hier geordnete Verhältnisse, eine super Mannschaft und dies und das und ihre Vorstellungen können sie verwirklichen. Mhm. Und da muss er dann angebissen haben. Ich weiß nicht genau, wie der Köder hieß oder was da dran hing an der Angel, aber er hat zugebissen.
Bruno, subjektives Gefühl, gut?
Bei Jan Zimmermann jetzt. Ach, ja, absolut, tatsächlich. Das war die bestmögliche Entscheidung, die man, glaube ich, jetzt in diesem Augenblick treffen konnte. Im Netz heißt es ja so schön, da greift er da so tief ins Regal und kostet nichts, billigste Lösung. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, aber ich finde, das ist so eine emotionale Wahl. Ne? Also jemand von hier, von dem man weiß, dass er sehr gut mit jugendlichen Spielern arbeiten kann, die entwickeln kann. Und der menschlich, glaube ich, einfach super ist. Also ich weiß von meiner Timeline bei Twitter sind Leute verabreden sich für eine Dauerkarte gerade. Ne? Zimbomania, Hashtag.
Die Zimbomania. Der Baumgart hat ja jetzt beim 1. FC Köln unterschrieben. Wollte der wirklich absagen bei Hannover 96?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass Hannover 96 und der 1. FC Köln, also das glaube ich heute, vor einer Woche hätte ich noch was anderes gesagt, aber ich glaube, dass die beiden Clubs, dass er sich zwischen den beiden entscheiden wollte. Das ergibt sich so, also ich hatte ab zwei Gespräche mit ihm gehabt am Telefon und er hatte gesagt, er wüsste ja, Medienlandschaft in Hannover, ein bisschen schwierig mit den ganzen Podcasts und so, die es da gibt. Nein, er meinte die Zeitungslandschaft natürlich.
Nein, also und, das mit dem Podcast halte ich für wirklich realistisch.
Bruno, das ist auf jeden Fall realistisch.
Das hier ist ein kritischer Podcast.
Ja, total.
Ja, aber Podcast gibt es auch in Köln und kritische Medienlandschaft auch dort.
Aber doch nicht so einen Podcast wie den Pottwart.
Den gibt es da nicht.
Natürlich
nein,
nicht.
Nein, den gibt es auf der ganzen Welt nicht. Aber er hat tatsächlich gesagt, in Köln, in Hannover ist die Medienlandschaft schwierig, das weiß ich. Aber das ist in Köln ja auch nicht anders. Und da haben wir uns ein bisschen über Köln und über Hannover unterhalten, Unterschiede und Ähnlichkeiten und so weiter. Und da, wenn ich das jetzt mich an dieses Gespräch erinnere, glaube ich, dass er zwischen diesen beiden Vereinen entscheiden wollte. Ich glaube, der Hamburger SV war nie so richtig enge Wahl, nicht für Baumgart, sondern für den Hamburger SV. Das ist eine Information, die ich habe, dass beim HSV nicht alle der Meinung waren, dass Steffen Baumgart der richtige Trainer ist für das große Hamburg und den feinen HSV.
Mhm. Ja, der HSV hat sich ja nun noch nicht entschieden, jedenfalls zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, also jetzt sozusagen, wo wir hier sitzen, noch nicht. Wer wird denn zum HSV gehen jetzt? Das ist ja eigentlich die Frage. Die sind ja jetzt zweimal leer ausgegangen. Die haben Zimmermann nicht gekriegt, die haben Baumgart nicht gekriegt, auch wenn sie ihn vielleicht nur zur Hälfte wollten. Aber wer geht denn jetzt nach Hamburg? Da sind ja jetzt zwei vom Markt. Was meint ihr?
Wenn sie ihre Linie beibehalten, dann wird entweder Peter Nogli oder Uwe Seeler Trainer.
Also dann würde ich mir aber doch ganz klar für Uwe Seeler entscheiden.
Ist der größere Name, klar, aber ich glaube, Nogli kommt noch aus dem Bett.
Ich glaube tatsächlich, dass Rubisch da Trainer bleibt. Also,
das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wirklich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil
der ist doch nicht doof.
Der HSV reagiert immer antizyklisch, also beziehungsweise zyklisch. Also wenn jetzt gerade etwas nicht funktioniert hat, ein Typ Trainer nicht funktioniert hat, nimmt man den gegenteiligen Typen. Das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Also gut, Tune ist jetzt auch keine 18 mehr, aber schon erfahren irgendwie, aber dann doch nicht so. Und jetzt Horst Rubisch ist das Gegenbeispiel.
Hättest du das dann auch gesagt, wenn sie jetzt gegen wen haben sie gespielt? Regensburg?
Ja, auf gar keinen Fall hätte ich das dann gesagt. Ja. Aber das Ergebnis war so deutlich und die Leistung war so deutlich. Und ja, mit einer so
Regensburg war aber auch so schlecht irgendwie.
Fußball ist so einfach manchmal. Ne? Fußballer sind so berechenbar, dass man einfach sagt, da kommt der Horst Rubisch, der gewinnt 5-2 und der sagt, ihr seid alle tolle Jungs. Und plötzlich heißt es, ja, der Mann, der kann es schaffen. Ich meine, der ist 70, das ist doch keine Lösung, ehrlicherweise. Dann bin ich wirklich bei Uwe Seeler, allmählich.
Wie gesagt, Peter Nogli.
Auch das wäre noch eine Option, ja.
Also ich finde schon, dass das eine Lösung ist. Also warum sollte er es nicht machen? Also
einfach, weil er 70 ist. Nichts gegen 70-Jährige, aber
wir haben gar nichts gegen 70-Jährige. Wir sind hier, findet keine Altersdiskriminierung statt.
Nee, wäre auch ein Schuss ins eigene Knie. Also nee, tatsächlich ist das ja nicht irgendeine Lösung, die auf Dauer funktioniert. Horst Rubisch ist, glaube ich, der hilft gerne aus und der macht das für seinen Verein und so. Und der würde vielleicht sogar noch ein Jahr dranhängen, aber das ist ja irgendwie auch keine Zukunftslösung. Oder ist es völlig egal, weil der beim HSV der nächste Trainer, auch wenn das ein Junger ist, sowieso wieder nächstes Jahr irgendwie rausfliegt.
Also es ist eigentlich egal. Also die Zukunft liegt im aktuellen Erfolg. Also wenn ich mich erinnere, die Bayern haben mit Jupp Heynckes die Champions League gewonnen. Also das hat ja auch keiner gedacht, dass das Zukunft hat. Ist aber auch total irrelevant, weil wenn Jupp Heynckes die Mannschaft gerade kriegt und packt und mit denen die Champions League gewinnt, dann ist es doch egal, wie alt er ist oder wie jung der ist. Der weiß einfach, was er da tut. Und das Gefühl habe ich bei Horst Rubisch. Ob er 70 ist, wahrscheinlich weiß er noch besser, was er tut, wenn er 80 ist.
Gut, dann wäre der 80-jährige Rubisch ja noch besser als der 70-jährige Rubisch. Ich finde, wir sollten die Hamburger jetzt da mal machen lassen. Wir gucken uns das an und sehen dann am Ende der Saison, wohin das führt. Wir sollten zurückkehren zu Jan Zimmermann. Da sind wir so ein bisschen von abgekommen. Also ich glaube, dass mich und auch die Zuhörer das doch sehr interessiert. Was ist denn das für ein Mensch? Was ist das für ein Trainer? Also was wird der anders machen, als Kotschak gemacht hat? Wo sind da die Potenziale?
Also mit Jan Zimmermann erwartet 96 auf jeden Fall jemand, der sich nicht alleine aufs Trainerdasein verlässt, sondern der jetzt sowohl bei Egesdorf als auch in Havelse so eine Art Trainermanager war. Das heißt, er hat so ziemlich alles organisiert, in Havelse zuletzt auch. Auch die Jugendabteilung hat er nochmal neue Konzepte geschrieben, nochmal ein bisschen was umgeworfen und neue Leute, alte Leute nochmal in neue Positionen gebracht und so weiter. Er hat sich die Spieler ausgesucht, die Verträge entworfen und der kennt sich also in allen Bereichen aus. Klar kann man jetzt sagen, okay, das ist vierte Liga, aber man muss auch sagen, dass er diese Viertligamannschaft, die er selber, wo er alles selber gemacht hat, zu einem Drittligisten gemacht hat. Also Platz 1 und beziehungsweise sind ja noch nicht in die dritte Liga aufgestiegen, aber auf jeden Fall Aufstiegskandidat. Und wenn so ein Macher, der in relativ kurzer Zeit es auch zum Fußballlehrer geschafft hat und da auch wirklich mit vielen guten Leuten unterwegs war und ein gutes Netzwerk hat, da komme ich gleich noch zu, wenn der bei Hannover 96 arbeiten kann, hat das echt eine Perspektive. Ob dann jeder erwarten muss, dass Jan Zimmermann kommt und hurra, 96 steigt sofort auf in die Bundesliga und spielt dann das Jahr danach in der Europa League, kann sein, ist eher nicht wahrscheinlich. Mit ihm muss man halt dann auch, ihm muss man Zeit geben, tatsächlich, weil er immer auf Zeit gearbeitet hat. Aber was man sagen muss ist, was er bisher gemacht hat, hat relativ schnell zum Erfolg geführt.
Heißt das denn auch, wenn der jetzt, wie du sagst, vieles selber macht, was er ja bei 96 nicht muss, dass der auch neben Leute irgendwie wegbeißt, weil er die Sachen eigentlich, weil er ja alles kann, mehr oder weniger, und alles schon gemacht hat, dass er Schwierigkeiten hat, wenn Leute das machen, was er sonst gemacht hat, plötzlich übernehmen?
Er wird das in den Gesprächen mit Martin Kind schon ausgelotet haben. Der kennt ja 96 in- und auswendig. Der hat da hospitiert, der kennt Spieler, der weiß, was da los ist, in der Kabine, außenrum und so weiter. Ist ja nicht so, als hätte er sich nicht informiert. Und wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, die er sieht, dann wird er die schon im Gespräch aus dem Weg geräumt haben. Hört sich jetzt unschön an, aber er wird sich den Platz frei gemacht haben dafür, dass er da den Einfluss hat. Also ich finde das jetzt nicht unangenehm, sondern es ist einfach so, dass er sich eben, ja, ich sag mal, so einen Handlungsspielraum, der braucht halt auch ein bisschen Raum. Ne? Und den wird er sich vorher verschafft haben.
Wie groß ist denn tatsächlich dieses dieser Malus eben nicht Profis trainiert zu haben bislang.
Naja, mich würde interessieren zum Beispiel, ist er der Weidand-Entdecker oder der Weidand-Förderer?
Hängt davon ab, ob du jetzt in Großmunzel anfängst oder in Egesdorf anfängst oder bei Dieter Schatzschneider oder Dabrowski oder bei Michael Tarnath. Also es ist ja so, dass jeder gerne möchte, dass ein Spieler, der erfolgreich ist, dass er den entdeckt hat. Aber es ist schon so, dass er Hendrik Weidand in den Leistungsfußball gebracht hat.
Ja. Dann hat er ja zumindest einen Profi gemacht, würde ich mal so sagen. Und diese Tatsache, dass er selbst nicht auf dem Niveau gespielt hat, siehst du ja bei ganz vielen Trainern, die auch sehr hoch angesiedelt sind, hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Einfluss.
Irgendwo müssen sie ja herkommen. Ne?
Irgendwo müssen sie herkommen. Und ich glaube, diese neue Trainergeneration hat gezeigt, dass die Tatsache, irgendwann mal sehr, sehr hoch selbst gespielt zu haben, mittlerweile an Bedeutung verliert.
Also hoch und sehr hoch ist ja dann immer so. Also ich finde dritte Liga, finde ich schon sehr
Beispiel,
hoch.
Nagelsmann ist ja so ein Ding zum Beispiel.
Er hat in der Jugend am höchsten gespielt, wie man spielen kann. Mhm. Ne? Und da kriegt man ja das meiste mit, so in NLZs, dieses ganze theoretische Zeug, das kriegst du ja quasi verimpft, ne? In NLZs.
Ich hoffe, beim FC Bayern München wissen Sie, dass der bei 1860 gespielt hat.
Das wissen die schon, der hat doch die ganzen Derbys gewonnen ja. Gegen Bayern in der Jugend. Und Nagelsmann hat relativ hoch gespielt und Zimmermann hat auch hoch gespielt. Also es ist jetzt nicht so, als klar, keine Champions League und so, aber das hat Kenan Kocak jetzt auch nicht. Ne? Nee. Also es ist ungefähr sportliches Niveau als Fußballer ungefähr Kenan Kocak. Und ansonsten ist der halt hier in Hannover so gut vernetzt, wie man das sein kann.
Wie groß ist der Vorteil, in Hannover gut vernetzt zu sein? Also jetzt gegenüber anderen Trainern. Welchen Heimvorteil hat Zimmermann da tatsächlich?
Es hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man sich mit dem ein oder anderen Investoren oder mit dem ein oder anderen Funktionär oder so weiter gut versteht, mit dem gut auskommt und dazu noch die berufliche, also die Qualifikation hat, eben Fußballlehrer zu sein und dann auch mit den richtigen Leuten Fußballlehrer zu machen. Wir haben mit Steven Cherundolo einen Fußballlehrer gemacht, mit Ole Werner einen Fußballlehrer gemacht. Also da waren schon ein paar Leute dabei, die mit denen ich auch gerne was gemacht habe. Mit Christoph Metzelder wäre ich jetzt nicht so gern sozusagen in einem Kurs gewesen. Aber gut, das ist dann auch dieser Jahrgang gewesen. Mhm. Und alles zusammen ist eigentlich das Entscheidende. Und wie gut versteht man sich mit Spielern? Wie gut kann man mit Spielern sprechen? Wie gut kann man mit Funktionären sprechen? Und wie überzeugend ist man? Wie gut bringt man sich selber rüber? Und da er bekanntermaßen für eine Versicherung arbeitet, in Garbsen und da ganz viele Versicherungen auch verkauft hat, kann er auch sich selber ganz gut verkaufen. Und da hat es nicht geschadet, dass er hatte einen großen Befürworter, einen Investor bei 96, den Gregor Baum.
Ja.
Und das hat ihm natürlich geholfen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was er ja auch kann, aber jetzt bei 96 nicht machen wird. Die Stelle, die Joe Ibiza jetzt besetzen wird, vielleicht auch nicht. Zuba ist im Moment noch derjenige, der den Kader planen soll. Es klingt jetzt nicht unbedingt wie ein wirkliches Zukunftsmodell, oder?
Nö, das hatten wir auch die letzten Podcasts immer wieder mal angerissen. Die Zeit von Zuba läuft ab. Zwangsläufig, geht gar nicht anders. Mhm. Jetzt ist die Zeit des Umbruchs und dazu gehört es auch, dass diese Stelle mit einem oder sogar mit mehreren Personen ausgefüllt wird. Und wie gesagt, Joe Ibiza ist ja auch eine Option, wenn auch für den Platzwart und den Pottwart eine sehr reizvolle.
Absolut. Es gab ja nun wirklich, ich habe kürzlich mal so drüber nachgedacht, seitdem sie 2-1, 2-2 da irgendwie aufgestiegen sind, von Ricardo Moir über Ilja Kenzig, über Christian Hochstetter und Schmadtke und Dufner und Bader und Zuber jetzt und Schlaudraff zwischendurch noch. Habe ich noch jemanden vergessen?
Horst Held.
Martin Bader hast du, ne?
Martin Bader habe ich, ja. Vielleicht habe ich auch noch einen vergessen, ist egal. Warum, ich meine, niemand hat so einen Verschleiß an Managern oder Sportdirektoren oder wie sie auch immer jetzt heißen mögen. Aber es sind ja immer diejenigen, die Kader zusammenstellen. Warum ist es so schwer, in Hannover Manager zu sein und sagt jetzt nicht einfach wegen Martin Kind? Das muss mehrere Gründe geben. Der ist bestimmt einer, aber was sind die Gründe?
Martin Kind.
Okay.
Ja, es ist tatsächlich der Hauptgrund, glaube ich. Natürlich diese immanente Spannung zwischen dem Cheftrainer und dem Manager, die natürlich immer wieder eine Rolle spielt, die hast du aber natürlich in anderen Vereinen auch, ne? Aber die Tatsache, dass Martin Kind im operativen Geschäft so eng dranhängt, so beteiligt ist, das macht es, glaube ich, enorm schwer. Man sieht es einfach daran, dass, wenn du die Manager siehst, die du eben aufgezählt hast, die durch Hannover 96 durchgelaufen sind, so über die Jahre, ja, von denen ist ja keiner tatsächlich, hat sich für höhere, größere, bessere Vereine empfohlen. Man muss mal gucken, wo die alle gelandet sind. Ich habe mal jetzt geguckt, der Martin Bader ist jetzt Geschäftsführer bei, genau, Alemannia Aachen.
Aha.
Ne? Das ist
das, der mag, war doch bei Kaiserslautern, ne?
Das war mal. Da ja, ist er jetzt auch nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, die weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt Alemannia Aachen, das geht, kannst du gucken. Auch Dirk Dufner, der hat dann über eine Spielerberatung versucht, sich da irgendwie beruflich über Wasser zu halten. Und jetzt ist er, und das halte ich auch nicht wirklich für eine berufliche Verbesserung, Kaderplaner bei Hertha BSC.
Big Freddy Club, ne?
Beim Big Freddy Club. Und alle anderen, du kannst die einmal so durchgehen. Du wirst nicht einen finden, der sich verbessert hat. Oder ja, vielleicht irre ich mich auch. Tite, gibt's einen, der richtig durchgestartet ist hier?
Eine Verbesserung
von Hannover 96 ist natürlich
zu Köln ist jetzt Köln keine Verbesserung.
Nein, überhaupt nicht.
Grundsätzlich, aber ob der VfL Wolfsburg jetzt eine Verbesserung ist von der Marke oder vom Tabellenplatz, natürlich schon.
Wo man auch sagen muss, wie gesagt, Schmadtke war die Ausnahme. Ne? Also war in der ganzen Reihe, die wir da aufgezählt haben, der einzige, um den es dann am Ende sehr, sehr schade war, dass er nicht mehr geblieben ist.
Ja, und zwar einfach schon deshalb, weil er Erfolge vorzuweisen hat. Ne?
Ja, klar.
Der hat was auf der hat ein paar Kerben im Bettpfosten. Insofern, das passt schon bei ihm. Das haben alle anderen nicht vorzuweisen. Zumal alle nach ihm schon gar nicht, weil danach ging es nur noch bergab. Und danach ging die Feuerei dann irgendwie letztendlich weiter. Tite, woran liegt das? Warum ist das so schwer? Sag du jetzt nicht auch noch Martin Kind.
Na, es ist also nicht Martin Kind jetzt als Person, sondern die Art und Weise, wie im Club gearbeitet wird. Also man muss als Manager bei Hannover 96 Folgendes wissen. Man geht mit dem Geld der Investoren.
Ganz kurz. Joe Ibiza, wenn du uns jetzt zuhörst, pass jetzt sehr gut auf.
Ja. Lieber Joe, möchtest du bei Hannover 96 Manager werden, Sportdirektor, Kaderplaner vielleicht? Dann achte darauf, dass du einen Etat bekommst, mit dem du Spieler kaufen kannst. Vielleicht kannst du den Etat auch aufstocken, indem du Spieler verkaufst, aber du musst darauf achten, dass du diesen Etat bekommst und nicht wegen jeder Türklinke bei Martin Kind in Großwedel anrufen musst, um sie dir abzeichnen zu lassen. Und genau das haben alle Manager, außer Jörg Schmadtke jetzt in seiner Phase, aber dafür hat er auch Zeit gebraucht. Deswegen Joe, ne, gib dir Zeit. Joe und Jörg ist ja auch nicht so weit auseinander, ne?
Stimmt.
Und lass dir deinen Etat geben. Muss ja nicht hoch sein. Reicht ja erstmal 1 Million, vielleicht doch 2. Aber das solltest du dir zusichern lassen.
Und Joe, mit Ibiza kannst du Martin Kind nicht beeindrucken, weil Urlaub findet er einfach scheiße.
Das stimmt, so sieht's aus. 1 Million sagst du, dafür kriegt man ja ein Dreiviertel, da kriegt man sogar einen ganzen Too Massive, ne? Für 1 Million, 700.000.
Ja, da kriegst du Too Massive und da kriegst du auch noch ein Moroja dazu und dann hast du noch 200.000 übrig. Also da kannst du noch was überlegen. Es ist sowieso das Ziel in dieser Saison, nur ablösefreie Spieler zu Hannover 96 zu holen. Bin ich mal gespannt, wie das möglich ist. Ich halte das für unmöglich, wenn man einen Kader haben möchte, der aufsteigen soll nächstes Jahr. Und auch das wird eine Maßgabe sein, auch wenn die vielleicht nicht mehr öffentlich so, wie soll ich sagen, offensiv kolportiert wird. Aber es ist immer das Ziel von Martin Kind, aufzusteigen. Und dann sind wir dann vielleicht gleich beim Punkt, wann hört Martin Kind auf? Ich prognostiziere an dem Tag, an dem sie auf dem Balkon stehen, das nächste Mal in Hannover am neuen Rathaus, dann wird er seinen Rücktritt, das natürlich niemals, aber er wird sich zurückziehen als Geschäftsführer und nur noch als Investor arbeiten.
Wenn die Spieler auf dem Balkon stehen, ich kenne jemanden im Rathaus, die können einfach Balkon aufschließen und die Spieler gehen einfach raus und dann, also ohne Anlass, oder?
Ja, es wäre ganz schön. Man steht zwar keiner dann auf dem Tramplatz, ne? Der ist leer.
Egal.
Es regnet.
Tite sagt, auf dem Balkon stehen reicht. Dann tritt Martin Kind
zurück. Das reicht, ja. Man kann das simulieren.
Ja. Also ich würde mich sofort bereit erklären, dann auf dem Tramplatz zu jubeln.
Ja.
So, One-Man-Show.
Ja. Ist Zuber in dieser Situation nicht einfach, wie heißt das, Lame Duck?
Ich glaube jetzt schon, dass jeder, der im Profifußball arbeitet, Bock hat, vernünftige Spieler zu holen, vernünftige Deals zu machen und einen Kader so aufzustellen, dass es irgendwie, dass es sich verbessert. Jetzt hast du eben gesagt, lame duck, aber eine richtige Flugente war Zuba ja auch nie. Er war immer im Windschatten von Horst Held, hat dann im Kellerschatten in der Arena weitergearbeitet, was auch immer, irgendwelche Software aktualisiert oder so. Codewörter neu eingerichtet, ich weiß es nicht genau.
Wenn er WLAN hatte da unten, das wissen wir
ja, auch. Ja, er hatte mir mal gesagt, er hatte WLAN und Drucker hatte er auch. Also er hat's
aber keine Farbe, ne?
Er hat's mit Humor genommen, aber lustig fand er es auch nicht. Und dann kam er wieder zurück und dann sollte er für Schlaudraff dann den Job übernehmen. Und ein Vertrauensverhältnis gab es natürlich dann auch nicht, wie auch. Also mit so einer Vorgeschichte. Aber es ist so, dass Zuba ist so eine Art Abwickler, möchte ich mal sagen. Und das hat mit Kotschak eine Wintertransferperiode gut funktioniert. Das haben die beiden gut abgewickelt.
Klingt so motiviert.
So, mittlerweile ist das mit der Motivation. Die beiden verstehen sich halt nicht mehr, schon seit längerer Zeit. Also sind auf gar keiner Wellenlänge mehr, fachlich in ganz anderen Richtungen unterwegs. Und Zuber hatte auch eine Trainerliste, da landete keiner irgendwie ansatzweise noch nicht mal auf der Warteliste bei Martin Kind.
Kannst du da ein paar Namen nennen oder weißt du die gar nicht oder ist das jetzt blöde, quasi die nicht in Frage gekommen sind?
Ist immer blöd, weil ihr jetzt wisst, wo es herkommt, wenn ich sage, wer da auf der Liste stand. Nein, sage ich nicht, einige sind auch schon woanders untergekommen, okay. Aber ich sag mal einen Namen, also der ehemalige, jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, jetzt komme ich durcheinander. Tim Walter ist halt einer, der durchaus auf Zubersliste also auch stand. Kiel. Genau. Ja. Und das spielt dann bei Kind auch keine Rolle mehr. Und deswegen hat das natürlich keine Zukunft. Was aber natürlich so ist und sein kann, immer noch sein kann, will ich nicht ausschließen, dass dieser Abwicklerjob, so möchte ich es mal sagen, was ja im Neudeutsch Kaderplaner heißt oder was Dirk Dufner jetzt bei Hertha BSC vielleicht macht, ich weiß nicht genau, diesen Abwicklerjob, den muss es ja geben. Und es kann sein, dass jemand Zuber übergeordnet ist und man vermeidet, dass man Zuber entlässt, beurlaubt, freistellt, was weiß ich was, um halt dann quasi Geld zu bezahlen, nicht nur für eine lahme Ente, sondern für gar keine Ente mehr. Also da ist dann nichts mehr. Man zahlt das Geld einfach für jemanden, der gar nicht arbeitet. Und das möchte Kind nicht. Und deswegen kann es sein, dass er tatsächlich bleibt, aber jemand übergeordnet bekommt, sein Vorgesetzter, wie auch immer, wer das sein mag. Und dann Zuber das macht, was er früher bei Held auch gemacht hat, nämlich zugearbeitet. Und das konnte er gut, das kann er gut. Und ich rede auch gern mit Gary Zuber über Fußball. Also da steckt durchaus viel Substanz drin, was er so plant und vorhat und welche Ideen er hat und so. Aber er muss natürlich dann das Geld ausgeben, das Martin Kind ihm gibt. Und das ist in diesem Verhältnis, was die beiden zueinander haben, war nie gegeben, ist nicht gegeben und wird auch nie gegeben sein.
Sportdirektor bei Hannover 96, ein echt schwerer Job. Der Platzwart hat das gewürdigt und zwar mit einem Platzwart-Klassik, der er ja heute schon ist, weil das ist schon ein paar Jahre her. Und das ganze Ding ging so.
Wenn wir in Verhandlung mit eigenen Spielern sind, dann sag ich's gern der Presse, da freut sich Martin Kind. Ich sage gern, der Spieler bleibt, da bin ich Optimist. Was im Schweiler Stindel ja auch gut gelungen ist. Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag pack ich die Arbeitswut.
Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag pack ihn die Arbeitswut.
Hannover find ich super, der Maschsee ist sehr schön. Ja, und auch das Stadion, mehr hab ich nicht gesehen. Was ist Eilenriede und was ist Gildebier? Kröpke, Egi kenn ich nicht, bin erst 2 Jahre hier. Hey, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag packt mich die Arbeitswut.
Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut.
Von Fußball hab ich Ahnung, wie Haare auf dem Kopf. Für mich bin ich Bruce Willis, für euch nur Meister Pop. Ich ziehe dann mal weiter, mein Job ist hier getan. Wenn ihr wieder Erfolg habt, dann ruft mich gerne an. Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag packt mich die Arbeitswut.
Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut.
Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag packt mich die Arbeitswut.
Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut.
Vielen Dank!
Ich bin Sportdirektor. Mir geht's gut. Und hat packt mich die Arbeit. Ich sag nur, Joe Ibiza, das Lied müsstest du lernen, weil da weißt du, was auf dich zukommt, wenn du dir deinen neuen Traumverein Hannover 96 aneignest oder dort irgendwie landest. Derjenige, der das zu verantworten hat am Ende, der so vieles zu verantworten hat, ist Martin Kind. Und es heißt ja, dass Martin Kind so allmählich auf der Zielgeraden ist bei Hannover 96 und vielleicht doch irgendwann seinen Platz räumen wird. Tite, was ist an den Gerüchten dran?
Also das ist erstmal so, wo ist die Zielgerade nach einem Marathon? Ne? Beginnt die 5 Kilometer vor Ende oder 10 Kilometer? Weiß man auch nicht genau. Also Martin Kind würde natürlich den Posten als Geschäftsführer zumindest, den würde er freimachen für jemanden, von dem er denkt, dass er das auch machen kann.
Also er ist ja Multi-Geschäftsführer, ne? Von mehreren Gesellschaften.
Ja, von mehreren Gesellschaften. Ich sage auch von allen Gesellschaften.
Okay.
Also von einem Profigesellschaft, Management GmbH und so weiter.
Ja,
und so
Sales and Service, genau.
Würde vielleicht Sales and Service, er würde vielleicht nochmal als Aufsichtsrat, würde er sich zur Verfügung stellen. Ja, wer würde das nicht? Bastian Hellberg tut es auch, also insofern hat man eine Menge mitzureden. Aber in dem Fall glaube ich, dass er es erst tut, wenn Hannover 96 wieder in der Bundesliga spielt.
Wie alt ist er jetzt?
Also er hat doch eine Prognose von 104, hast du gesagt.
Das Thema hatten wir mal.
Ne? Sein Arzt hat gesagt, er wird 104 Jahre
alt. Und ob das jetzt reicht, weil wenn er erst abtritt, wenn wir wieder in der ersten Bundesliga sind. Boah, ja, ich meine, man weiß jetzt nicht, was Jan Zimmermann wirklich für einen Job macht hier.
Und was Joe Ibiza vor allen Dingen für einen Job macht.
Ja, also wenn die beiden einen echt geilen Job machen, dann haben wir eine ganz geringe Chance, dass da irgendwas vor 100 geht,
ja.
Vor dreistellig.
Das heißt, das ist gar nicht so bald.
Nein, ich sag ja, das ist so, das kann bald sein, das kann aber auch sein, dass es ein bisschen dauert. Also ich hatte mich auch ein bisschen gewundert über den Zusammenschnitt. Ich habe tatsächlich das Spiel in Kiel nicht im Stadion gesehen, sondern aber die Vorberichterstattung bei Sky beispielsweise. Mhm. Das klang dann schon so, als würde der ganze Verein auseinanderbrechen. Trainer nicht mehr da, Manager nicht mehr da und Martin Kind auch nicht mehr da. Habe ich erstmal gezuckt, habe ich was verpasst? Also bin ja eigentlich täglich damit beschäftigt. Nein, das wurde ein bisschen zugespitzt. Also Martin Kind hat nie gesagt, dass er jetzt bald aufhört. Mhm. Er hat schon gesagt, dass er natürlich eine Nachfolge sucht, aber das geht ja schon seit der Europa League geht das ja so. Mhm. Und ich sage also, meine Information oder das, was ich so mitbekomme, wird er es erst tun, wenn Hannover 96 wieder Bundesligist ist.
Okay, lassen wir das mal dahingestellt. Aber was mir aufgefallen ist, als Jan Zimmermann verkündet wurde als neuer 96 Cheftrainer. Der Jan Zimmermann hat einen Berater. Und dieser Berater hat gar nicht viele Klienten. Aber einen hat er. So, und jetzt rate mal, wen. Ich sag's euch. Dieter Hecking.
Dieter Hecking hat sowieso ein Auge geworfen, wie Jan Zimmermann ja offensichtlich auch ein Auge geworfen hatte, immer auf Hannover 96. Und das war immer so eine Idee. Der war ja auch schon mal da. Der war ja schon mehrfach da in verschiedenen Funktionen. Diese eine Funktion hat er noch nicht. Ich habe mich mit Bruno kürzlich darüber unterhalten, einfach mal, welchen Job denn der Hecking da bekleiden würde. Er hat ja schon mehrere Jobs gemacht. Bruno, du sagtest ja, du bist dir sicher, dass wenn Dieter Hecking nach Hannover zurückkommen würde, dass er dann nur sozusagen den Boss machen würde.
Genau, der kommt nicht mehr als Trainer zurück oder in irgendeiner anderen Funktion. Er kommt tatsächlich als der Nachfolger von Martin Kind zurück.
Zustimmung?
Läuft. Also es gibt wenige Menschen, für die Martin Kind dann auch noch den Maschsee teilen würde. Und das wäre Dieter Hecking unter anderem, Ralf Rangnick. Also da würde er sogar die Strukturen bei Hannover 96 nochmal verändern.
Das weiß ja Dieter Hecking auch, ne? Und er hat ja durchaus eine Neigung. Das heißt, das ist durchaus eine realistische Prognose, ne? Wenn man sagt, Dieter Hecking wird irgendwann bei Hannover 96 landen.
Das ist realistisch, ja. Also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, ihn jetzt kurzfristig nochmal aus Nürnberg rauszukaufen, sage ich mal. Aber der Name ist akut genannt worden. Mhm. Jetzt nicht vielleicht jetzt für diese Saison, vielleicht für nächste Saison, wie auch immer. Aber man kann sich sicher sein, bei Dieter Hecking hätte Martin Kind ein Gefühl, dass es in die Bundesliga geht, beziehungsweise dass man dann schon in der Bundesliga ist. Ja.
Hättest du das auch an der Person Hecking festgemacht?
Schwer zu sagen, weil Dieter Hecking diese Position noch in keinem Club so übernommen hat. Mhm. Also ich kenne Dieter Hecking natürlich relativ lang und also viel mehr Fußballverstand und Erfahrung kann man sich nicht in einen Verein holen. Und viel mehr Herz für einen Club auch nicht. Also gerade wenn man so lange im Geschäft ist wie Dieter Hecking, da hat man ganz, ganz viele Manager oder Geschäftsführer, die sagen, gut, morgen diese Bettwäsche, morgen die andere, aber Dieter Hecking schläft schon in 96 Bettwäsche. Mhm.
Du bist ja der Mann der Fakten. Wir urteilen ja rein nach Gefühl. Unser ganzes Leben lang, der Platzwart irgendwie, wie ist dein Gefühl bei Dieter Hecking?
Ich glaube, das wird irgendwann was, weil ich glaube, dass diese Zeit in Nürnberg, das ist schon okay für ihn, glaube ich, ne? Auch der Job, den er da jetzt macht, die Beziehung zu Nürnberg ist ja auch schon etwas länger und intensiver, aber das ist kein Rentenjob, also das ist nichts, was er noch die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre macht. Irgendwie, es muss sich halt diese Tür hier aufmachen in Hannover. Und die Tür, die macht Martin Kind auf, glaube ich.
Ja, sie ist sowieso auf.
In ja, aber sie ist offensichtlich ja nicht, oder sie ist zum falschen Zeitpunkt aufgegangen.
Also ich habe noch nie, habe ja schon viele Spiele gesehen, auch in verschiedenen Stadien und auch bei verschiedenen Mannschaften und so weiter, habe das beobachtet, dass es noch nie ein Trainer so mit Stil weggejagt worden wie aus Hannover. Also es gibt kein Stadion, auf der Welt wahrscheinlich, wo ein Fußballsystem aus der Kurve herausgerufen wurde. Also Dieter Hecking war Trainer und die Kurve ruft 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2. Es wurde ja nie Hecking rausgerufen. Also wenn dann so von Einzelnen, die es halt irgendwie leid waren, wie soll ich sagen,
okay,
ist ja langweiliger
okay, Fußball. Okay, ich sag's jetzt, das war ich.
Du warst Hecking raus?
Ja, Hecking raus.
Und die anderen haben Plakate gemacht und Hüte geworfen und ja. Dieter, nimm den Hut.
Mhm.
Und einen stilvolleren Abschiedswunsch hat es weder in der Bundesliga noch sonst im Weltfußball
gegeben. Ja, man war sich seiner ein bisschen überdrüssig hier. Ne? Er war auch noch vergleichsweise jung, auch als Trainer. Und man hat immer das Gefühl, der ist so ein bisschen verbissen. Ne? Also sein Disput, seine Auseinandersetzung mit Hanno Balic, die ist mir erinnerlich. Ne, wie Balic Kritik äußert und wo der sofort auf die Bank gesetzt wird, ausgewechselt wird und dann kommt da irgendwie ein Ersatz auf den Platz da. Das würde ihm, glaube ich, heute nicht mehr passieren. Es ist ihm auch nachher, glaube ich, nicht mehr so passiert. Ich hatte immer so das Gefühl, in Gladbach, da hast du schon einen Trainer gesehen, der sehr reif war.
Ne, Hanno Balic hätte in Gladbach auch auf der Bank gesessen zu der Zeit. Also
Hanno Balic hätte bei mir immer gespielt.
Hanno Balic hätte bei mir nicht immer gespielt, weil Dieter Hecking ist nicht der einzige Trainer, der Hanno Balic dann auf die Bank gesetzt hat. Wer wirklich konsequent war, hat ihn auch sogar sofort auf die Tribüne gesetzt.
Heute könnte man Hanno Balic übrigens, herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Stelle, auf die Trainerbank setzen. Der hat nämlich seinen Lehrgang bestanden.
Ja, gerade vor ein paar Tagen. 3, 4 Tage ist es her.
Wäre das vielleicht, gut, Jan Zimmermann, das muss nicht heute sein mit Hanno Balic. Das kann auch in einem Jahr sein, ne?
Und Tite, du musst wissen, Hanno Balic ist uns heilig, weil Hanno Balic ist Platzwartbesucher.
Und der einzige aktive Fußballer, der jemals, war es der einzige?
Ja.
Oder gab es noch irgendeinen, der sich verirrt hat?
Nein.
Nee, Hanno Balic war mal da und der hat dann freundlicherweise gelogen und gesagt, er fand's gut.
Ja, genau. Fanden wir auch nett. Ich habe irgendwann mal mit Hanno Balic Billard gespielt und das war auch nett, aber da war wie auf dem Platz.
Er war aber kein Trainer am Billardtisch.
Nee, er war Spieler am Billardtisch, aber wir...
Ach, ihr habt am Tisch gespielt?
Wir haben tatsächlich am Tisch gespielt, ja. Hm.
Also versteht mich da nicht falsch. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Hanno Balic und ich habe ihn auch als Spieler, gemocht, 2 Tage, bis ich mal... habe ich das mal hier erzählt?
Wer hat wen abgegrätscht?
Also mein erstes Trainingslager mit Hannover 96 war auf Mallorca. Ja, damals ging das noch und da war
andere machen da Urlaub, er sagt, er arbeitet da. Mhm.
So, das erste Interview,
alle außer Martin
das Kinder erste Interview Urlaub. war schon eingesungen von Hochstetter. Ich war jung und brauchte Geld und brauchte Kontakte. So, und Hochstetter war das irgendwie toll, so ein junger, frischer Mann aus dem Rheinland, das kannte er ja vom Niederrhein und so. Und da hat mir dann vorher gesagt, du, wenn du Hanno Balic nachher im Interview hast, das war mein erster Interviewpartner von Hannover 96.
Du warst jung, aber vor 40 Jahren
2008
war ich sehr jung. Lass ihn doch mal ausreden, Uwe.
Ach so, ja, okay.
Ja, auf jeden Fall sehr viel jünger als du jetzt. So.
Danke.
Das sind aber alle.
Das sind alle.
Also bis auf ich.
Nochmal
danke. Also 2008, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, war ich 37, so sage ich jetzt mal. Oder kurz, oder 36. Mhm. Und dann habe ich Hanno Balic, 26 damals vielleicht, im Hotel auf Mallorca am Hafen, da im Palma de Mallorca, das erste Interview gehabt. Und Hochstetter hatte vorher gesagt, frag den Hanno doch mal, ob er nicht lieber rechter Verteidiger spielen will. Da ist er nämlich viel besser. Dann habe ich das in dem Interview gemacht und habe gesagt, so rechter Verteidiger und Nationalmannschaft, das wäre doch irgendwie dann auch dein Posten und da gibt's doch gerade keinen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wer damals, ich glaube, Zoltan Sebastian war rechter Verteidiger oder so. Auf jeden Fall wäre Arno Balic da besser gewesen. Und da hat er so dies und das gesagt und keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Interview erschien am nächsten Tag und dann habe ich gedacht, naja, die Aussagen waren ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber besser als ein Interview ist nochmal eine Geschichte. So, eine Geschichte. Balic als Rechtsverteidiger wäre einer für die Nationalmannschaft. Dann habe ich die Geschichte aufgeschrieben und dann erschien ich dann am nächsten Vormittag zum nächsten Interviewpartner. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Jürgen Steiner war am nächsten Tag, stand zur Verfügung.
Das war ein sehr, sehr kurzes Interview, ne?
Das war gar nicht kurz. Das war sogar sehr lang. Das war das mit der Fliege. Das habe ich auch schon erzählt.
Okay, die Fliege, na gut, dann bleiben wir jetzt bei Hanno Balic.
Ne? Also, und dann kam, und dann habe ich dann gewartet und Hanno Balic kam gerade vom Frühstücksbuffet raus und dann zeigt er auf mich mit seinem langen Finger, den man ja als Sechser im Mittelfeld ja sowieso immer so trainiert, weil man immer so rumzeigt und dirigiert und sagte, hör mal zu, das mit der Geschichte heute, die du geschrieben hast, das kannst du mit allen anderen machen. Ich weiß, du bist neu, aber mit mir machst du sowas nicht. Eine Chance gebe ich dir noch und guck mal, dass du sie nutzt. So, und dann
Das war eine klare Ansage.
Ja, ich war auch wirklich erschüttert und das war auch ein bisschen lauter und ein bisschen zackiger. Ich kann das gar nicht so, wie Hanno Balic das kann, aber da war ich schon sehr, sehr beeindruckt.
Ja, aber deshalb war er ja auch Chef und du nicht, ne? Also der war Chef im Ring.
Naja, am Ende ist die Geschichte erschienen, hat jetzt keine Gegendarstellung gemacht und das ist jetzt die Frage, wer jetzt da.
Das wäre zu akademisch, da
jetzt so eine Gegendarstellung. Außerdem ist jetzt hier der Podcast und ich erzähle die Geschichte und er nicht.
Okay, komm her, Uwe, wir laden
nächste Woche
Hanno Balic
genau. Als Gast. Der Platz vertrifft den Balic, ne?
Also beim nächsten Mal hast du frei, Titel.
Ja, oder ich ziehe mir Schiemann schon an.
Oder nur die beiden, genau.
Dazu.
Wenn man Jahresrückblicke hat mittlerweile, die erscheinen ja schon im September. Wir machen jetzt schon mal einen kleinen Rückblick auf die Hannover 96-Zeit von Martin Kind. Wie lange es auch noch dauert, wissen wir nicht genau. Was fällt euch zu Martin Kind ein in seiner Zeit bei Hannover 96? Habt ihr eine Geschichte auf Lager? Bruno, fang an.
Martin Kind ist der einzige Präsident eines Fußballvereins, eines Profivereins in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt, der den eigenen Verein als Scheißverein tituliert hat. Und zwar öffentlich. Ich glaube, 2013 war es, hat er gesagt, bevor ich den Laden hier übernommen habe, war Hannover 96 ein Scheißverein. Das ist ihm, glaube ich, tatsächlich nicht zu nehmen. Außerdem die Tatsache, dass er Ewald Lien, als der hier Trainer wurde, nach der Vertragsunterzeichnung, glaube ich, gefragt hat, ob er auch mal Fußball gespielt hat, das ist Ewald Lien auch nie wieder vorgekommen.
Tite, du hast den Laden jetzt aus der Nähe. Wie lange begleitest du 96 jetzt? Seit 13 Jahren?
13 Jahre, ja.
Genau, da hast du bestimmt auch das eine oder andere mit Martin Kind erlebt.
Wirklich den interessantesten Abend hatte ich jetzt nicht mit Martin Kind direkt, sondern als Martin Kind mit Gerhard Delling, also ich war in Portugal mit der Mannschaft im Trainingslager, also nicht mit, sondern gegen die Mannschaft, ist ja immer so, bei Journalisten sind immer gegen die Mannschaft, aber ich war in Portugal. Wir waren abends verabredet und das hatten wir lange vorbereitet, gab es vorher lange nicht mehr, mit dem Manager und mit der Presseabteilung und mit noch so ein paar Offiziellen von 96 und die Journalisten haben sich dann mal abends zum Essen verabredet und es war noch nicht klar, wer zahlt. Wahrscheinlich gab es irgendeine Wette, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls hatte Martin Kind gleichzeitig in Basinghausen ein Interview mit Gerhard Delling geführt. Und da hat er gesagt, dass Didi Jakonan, naja gut, der lebt halt gut, hat Übergewicht und dem geht's halt so gut bei uns und so weiter und so fort. Und ich habe Jörg Schmadtke hat über sein Verhältnis zu Martin Kind nie wirklich öffentlich was gesagt, auch nicht inoffiziell oder so. Der war sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, aber der war an dem Abend so dermaßen sauer, unfassbar. Und es war fast herrlich, wie man zugucken konnte, wie der Manager Pläne hatte, dass er Didi Jakonan für 10 Millionen irgendwo hinverkauft und der Wert gerade auf 500.000 runtergeschrumpft ist. Mit ein paar nonchalant gesagten Worten von Martin Kind in Basinghausen.
Wunderbar. Ja, genau, das hat der Platzwort auch mal gemacht, irgendwie in der Lesung. Diesen Vorfall, dass das der einzige Präsident ist, der seine Angestellten einfach mal als dick bezeichnet.
Er wurde mal in einem Interview, ich glaube, solche Interviews hat er häufiger geführt, aber von der deutschen Unternehmerbörse, wurde er gefragt, welche Rolle spielt Urlaub in Ihrem Leben? Antwort, keine. Einfach keine. Und dann hat er gesagt, ich brauche keinen Urlaub. Ich arbeite gern und für mich ist das keine Belastung. Und dann, man stirbt nicht daran. In der gleichen Antwort hat er auch noch gesagt, dass ihm sein Arzt beim Gesundheitscheck gesagt hat, dass er 104 Jahre alt wird. Ich glaube, er kann mit Urlaub nichts anfangen. Er weiß gar nicht, wie das geht. Er war irgendwie 5 Tage an der Ostsee. Er war noch nie so schlecht gelaunt, als er aus diesem
Urlaub kam. Danach war er komplett urlaubsreif, glaube ich.
Ja, genau. Das
passt. Bei ihm heißt es, glaube ich, arbeitsreif dann, ne?
Das ist arbeitsreif, ja. Ich hoffe, dass er das in seinem Unternehmen mit seinen Mitarbeitern nicht genauso macht. Hoffen wir es mal. Zu Martin Kind haben wir auch beim Platzwart was gemacht und in unserer Serie. Platzwart-Klassik. Klang das vor ein paar Jahren so.
Wie man hört, müssen sich bei 96 4 Entscheidungsträger über einen Transfer einig sein. Erst dann wird gehandelt. Vorteil, man überstürzt nichts. Nachteil, man überstürzt nichts. Wir werfen einen Blick in die Wechselstube von Hannover 96, ein Protokoll der letzten Transfertage.
28. August, noch 3,5 Tage bis Transferschluss. In einem fensterlosen Raum ohne Adresse sitzen 4 Männer um einen runden Tisch. Andermatt, Held, Breitenreiter, Zuber. Schwache Beleuchtung, ein Ventilator verteilt die verbrauchte Luft und Reste von Biotherm um 48 Stunden. Die Männer schweigen. Auf dem Tisch 4 Gläser stilles Wasser, ein Zettel mit Namen, ein Taschenrechner. Ziel der neuen vierköpfigen 96-Wechsel-Taskforce, personelle Weichenstellung für den Nichtabstieg 2017-2018. Auch im Raum Martin Kind. Einfach so, mal gucken, was die so machen.
Gesucht werden ein Flankengott, vielleicht auch ein Knipser, wenn Geld übrig ist. Ein Transfer kommt, wie gesagt, nur dann zustande, wenn sich alle 4 Männer einig sind und wenn der Spieler nach Hannover will. Und wenn der Verein ihn abgeben will. Und Spieler und Verein nicht zu viel Geld wollen. Und wenn Beratern wie beim Mainzer Spieler Jairo nicht mitten in der Nacht einfällt, dass das Penthouse in der Mainzer Altstadt noch nicht abbezahlt ist.
29. August. Im Fokus von 96 stehen Hochkaräter. Ilas Bebu von Fortuna Düsseldorf und Ryan Kent vom FC Liverpool. Der eine ist ein Spieler zum Mitnehmen, Togo, der andere Engländer. Held ist sich unsicher. Kent Kind kennt? Egal. Egal, Kent soll in Deutschland Elfmeterschießen lernen. Dafür darf der ausbildende Club 2 Millionen Euro zahlen. Der Deal weist Parallelen zu dem von Trump, Mexiko und der Mauer auf. Trotzdem, alle 4 Daumen gehen hoch, ein Schluck Wasser, Kent kann kommen. Man wartet auf den Anruf von Klopp.
29. August, nachmittags. Nächster Name auf der Liste, ein Kracher. Robin van Persie. Ein Mann aus der Ära der eckigen Holzpfosten. Der irgendwann vor der Wahl stand, Arsenal oder Aruba. Dieser Mann soll 96 retten. Held, Andermatt und Breitenreiter sind skeptisch. Zuber googelt van Persie. Martin Kind meldet sich aus der Ecke. Nur so, er schwärmt von George Popescu, der 2003 gegen eine geringe Aufbesserung seiner Rente half, die Klasse zu halten. Van Persie spielt sogar noch, wenn auch keine große Rolle mehr. Aber Kind, begeistert!
30. August, vormittags. Frisches Wasser für alle. Kind gibt einen aus. Held wartet auf Klopp. Dann Abstimmung zu Van Persie. 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung und ein rein informelles Ja. Der Holländer kommt nicht. Kind lässt das frische Wasser gegen das alte austauschen. Die nächsten Namen, Belfodil, Rashica, Markovic und ein tschechischer Spieler, dessen Nachname ausschließlich aus Konsonanten besteht. Alle Verhandlungen scheitern an Beraterhonoraren, an der Aussprache oder an rein informeller, schlechter Laune aus der Ecke. Selbst der schnell herbeitelefonierte Ersatzholländer Luc de Jong kann den Beisitzer nicht milde stimmen. Kind googelt Aruba.
31. August, 17.12 Uhr. Klopp ruft an. Kent könnte wechseln. Noch 48 Minuten bis Transferschluss. Für den Medizincheck ist es zu spät. Held verzichtet. Der SC Freiburg lässt Kent beim Shopping von der Straße holen und in einem Liverpooler Pub vom Wirt abhorchen. Gesund.
So, und damit sind wir tatsächlich auch für heute schon am Ende. Es gab ja wirklich einiges aktuelles Breaking News, vor allen Dingen Joe Ibiza, dem wir von dieser Warte schon mal alles Gute bei Hannover 96 wünschen, auch wenn das nicht schafft. Ja. Wir werden das heute nicht beantworten, aber möglicherweise in 2 Wochen. Dann sind wir wieder da mit einem neuen Podcast mit dem Pottwart. Und wir freuen uns drauf und verabschieden uns für heute. Macht's gut. Bis bald.
Macht's gut. Bleibt munter.
Tschüss. Bis bald.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.